Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum. Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem Freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.
Ich habe ein ganz wunderbares Buch hier vor mir liegen, das heißt Mannheimer Mentalitäten, das erst herausgekommen ist. Es ist ein ganz tolles Buch über Mannheim und ich freue mich sehr, dass der Autor da ist, Peter Koppenhöfer, und dass die Redakteurin, die Lektorin und die Kollegin aus dem Archivum Heidrun Pimpel auch hier im Studio ist vom Bermudafunk. Denn ich habe eine Menge Fragen, die ich hier für die Stadt Mannheim, für die Stadtbevölkerung stelle. Und ich hoffe, dass die beiden mir dazu etwas erzählen. Guten Tag, Frau Pimpel.
Guten Tag.
Guten Tag, Herr Koppenhöfer.
Guten Tag.
Wenn man so ein Buch hier liegen hat, da steht übrigens oben drauf Schriftenreihe im Archivum 13. Frau Pimpel, was bedeutet das? Das 13. Buch oder ist das eine Glückszahl oder ist es immer die Nummer 13 bei diesen Büchern?
Also für uns war es natürlich die Glückszahl für Herrn Koppenhöfer und mich. Wir sind auch nicht abergläubisch, deswegen war es für uns die Glückszahl. Aber es ist eben diese Schriftenreihe, die das Stadtarchiv bzw. jetzt auch Archivum herausgibt, seit es Archivum heißt, nämlich seit 2018, seit dem Umzug in den Bunker. Und seitdem ist es eben das 13. Buch. Vorher hat das Stadtarchiv schon sehr, sehr viel herausgegeben und es erscheinen immer noch ganz viele Bücher, also sind alle im Archivum lesbar.
Und wenn man jetzt dieses hier in der Hand hat, wenn man sagt, eine Schriftenreihe oder sowas, dann denkt man so, oh ja, das werden so 30, 40 Seiten sein. Das ist ja weit gefehlt. Es sind über 360 Seiten, die dieses Buch hat. Und es ist ein wirklicher Prachtband, kann ich sagen, mit ganz vielen Fotografien. Herr Koppenhöfer, Sie müssen mir jetzt erklären, oder Sie beide, wie Sie wollen, Mannheimer Mentalitäten. Was verstehen Sie unter Mentalitäten?
Also ich hatte ursprünglich, also im Vordergrund war eigentlich die Idee, 100, diese 100 Geschichten. Also ich hatte schon viel gesammelt und dann kam eben diese Vorstellung, 100 ist eine gute Zahl. Und dann habe ich gemerkt, dass das alles ein ziemlich disparater Haufen ist. Und ich habe überlegt, wie man dann da noch so ein Gerüst einzieht, dass das eine Struktur hat. Und eben auch bezogen auf Mannheim ist, weil ich sehr gern in Mannheim bin. Ich bin zwar erst seit kurzem Mannheimer, aber es war mein ganzes Berufsleben, war ich in Mannheim. Und dann kam ich eben auf den Begriff Mentalitäten. Und dachte, das ist der vielleicht der einfachste, obwohl er ziemlich, also so eigentlich doch ein bisschen mehr kopflastig ist. Ne? Also man denkt an das Denken der Mannheimer. Im Grund geht es eigentlich um mehr, es geht um den Alltag, die Lebenspraxis. Aber so ein Titel wäre ja unmöglich gewesen. Deshalb ist der Begriff Mentalitäten, das hat auch die Frau Pimpel, glaube ich, damals sogar vorgeschlagen, der beste gewesen, den man so drüber setzen kann. Und ich hatte vorher schon die Idee gehabt, dass man da vielleicht so eine Typologie machen kann. Welche Mentalitäten wären denn da vor allem hervorzuheben oder wichtig? Und dann habe ich mich auf 4 konzentriert.
Mhm. Ja, man sagt ja auch, was hat denn dieser Mensch oder was hat er denn für eine Mentalität? Ja. Und wenn ich Sie jetzt beide frage, der Mannheimer, die Mannheimerin, was ist das für eine Mentalität?
Ja, es ist ja zum Beispiel, wir konnten ja nicht den Titel typisch Mannheim wählen, weil der ja schon für unsere Ausstellung vergeben ist, für die Stadtgeschichte. Und man versucht ja immer, auch in historischen Ausstellungen, versuchen wir ja immer, das, was typisch ist für Mannheim, herauszuarbeiten. Und gerade jetzt in dem Buch von Herrn Koppenhöfer ist es ja so, dass die menschlichen Eigenschaften besonders hervorstechen. Wie verhalten sich die Menschen in Mannheim? Gibt es typische Muster, was immer wieder kommt? Und das findet sich eigentlich auch in dem Begriff Mentalitäten.
Ja, da sind die Eigenschaften, da sind Persönlichkeiten drin in dem Buch. Es sind 100, ich sag jetzt mal, Geschichten, Erlebnisse, 100 Berichte da drin. Aber Herr Koppenhöfer, ich habe mir das angeguckt, Sie hätten, glaube ich, auch 1000 hingebracht. Kann das sein?
Nee, 1000 nicht, aber 200. Ich habe mal Überblick gemacht, dass 200 hätte ich schon auch hingekriegt. Aber es ist ja auch, man muss ja auch gucken, dass die richtig dargestellt sind und dass genug Belege da sind. Und dass es nicht nur so ein kleines, so eine Halbseitensache ist.
Ne? Das ist es sicherlich und nicht.
Sollte also die, wir hatten dann so die Idee, 3 bis 4 Seiten oder 2 auch schon, 2 bis 4 Seiten. Es war am Anfang zu viel, also es wurde ziemlich viel gekürzt. Und auf die 200 wäre ich, das wären einfach zu mickrig gewesen, also die da noch geblieben wären.
Das ist ja immer das Allerschwierigste für Autoren, wenn es heißt, es muss gekürzt werden. Wie ist es Ihnen denn dabei gegangen? Konnten Sie gut loslassen?
Ja, das ist so ein Gewöhnungsprozess. Anfangs vielleicht nicht so. Und manchmal gab es eben stärkere Differenzen. Aber im Grunde habe ich das ja eingesehen, ne, dass es also ein 400-Seiten-Buch oder noch mehr, wäre unmöglich gewesen. Das wäre einfach auch zu schwer gewesen. Und es wäre nicht verkäuflich gewesen. Also von daher war mir das schon klar, dass man streichen muss.
Es bleibt dann auch noch ein bisschen übrig für zukünftige Projekte. Das muss man auch so sehen. Man muss ja nicht nur ein Buch schreiben. Frau Pimpel, wie kamen Sie zusammen mit Herrn Koppenhöfer? Oder kam er auf Sie zu? Wie war das denn?
Also Herr Koppenhöfer ist ja schon lange ehrenamtlicher Mitarbeiter, beziehungsweise er sitzt schon lange bei uns in der Bibliothek und studiert alle möglichen Quellen und Zeitungen. Und daher ist er natürlich bei uns bekannt. Er hat dann gesehen, dass ich mit dem Herrn Nies, habe ich ja das Buch 100 Objekte herausgegeben. Und das hat ihn dazu inspiriert, seine gesammelten Geschichten auch mal zusammenzufassen und vielleicht was draus zu machen. Und mit dieser Bitte kam er noch zum Herrn Nies, dem Vorgänger des heutigen Stadtarchivars. Und der fand das auch ganz spannend. Und ich habe dann die Aufgabe bekommen, das zu betreuen, was mich sehr gefreut hat. Also ich habe so sehr viel dazugelernt. Es waren wirklich spannende und ganz neue Geschichten.
Ja, und man lernt ja auch die Stadt von ganz neuen Seiten kennen. Also nicht nur die Menschen, die da drin gelebt haben, sondern auch unsere Stadt. Und ich muss da mit einem Punkt gleich mal anfangen, weil das ja ein Riesenthema ist momentan hier in Mannheim. Mannheim galt einmal als mit die sauberste Stadt. Herr Koppenhöfer, können Sie dazu was erzählen? Wie kam es dazu? Um Gottes Willen, haben ja bloß 5 Leute gewohnt. Oder wieso war das hier so sauber?
Ja, im 19. Jahrhundert, also man muss ja sagen, die Geschichten, die gehen zwischen 1800 und 1950. Deshalb ist also schon großer Schwerpunkt 19. Jahrhundert. Und im 19. Jahrhundert hat Mannheim diesen Ruf gehabt. Also in vielen, vielen Reisebeschreibungen oder auch in Berichten von Reisenden wurde das so gesagt. Also die Erklärung, die wahrscheinlich am besten ist, diese Quadratestruktur hat einfach ermöglicht eine starke soziale Kontrolle. Also man konnte überall sehen, wo jemand was stehen gelassen hatte oder was liegen gelassen hatte. Und es war zum Beispiel auch verboten, dass Wägen stehen blieben über Nacht. Und das war alles kontrollierbar. Man musste da einfach nur am Schloss oben entlang gehen und dann durch die breite Straße runter und hat man das gesehen. Ein anderes Thema war das Problem mit dem Wasser, dass die Stadt eben ja Schwierigkeiten hatte mit Brauchwasser, aber auch und vor allem dann Trinkwasser. Und da haben die dann angefangen, diese Reinigung zu organisieren, sodass sie oben, also von der Oberstadt her, das heißt vom Schloss her, wurde gekehrt jeden Tag morgens in einer halben Stunde, über eine halbe Stunde hin, ging das los, dass die anfingen oben mit Wasser die Kandeln und die Trottoirs zu reinigen. Und das Wasser floss dann Richtung Neckar runter. Ne? Zig Jahre lang wurde das zentral organisiert. Das haben natürlich überwiegend die Dienstboten gemacht. Also nicht die Hausbesitzer, aber teilweise schon die einfachen Leute haben das sicher auch gemacht. Und das wurde auch bestraft, wenn es jemand nicht richtig gemacht hat. Und so sind diese Sauberkeiten entstanden. Ja, dieser Ruf, dass es, also ich zitiere ja auch einen zufällig gefundenen Ausspruch von Gogol, der geschrieben hat, Mannheim ist die einzige Stadt Deutschlands, in der es nicht stinkt.
Genau, da gab es mehrere Rückmeldungen dazu, dass es in Mannheim so sauber war. Und Sie waren früher, in Ihrem früheren Leben, waren Sie Lehrer? Ja, ist denn eine pädagogische Idee, wie wir heute wieder mehr Sauberkeit reinbringen könnten?
Es ist ja, die Quadrate sind ja nicht mehr das Zentrale. Ne? Die Quadrate sind ja nur noch ein relativ kleiner Anteil von Mannheim.
Ja, aber so richtig reinlich, also dass da drüber ein Schriftsteller schreiben würde, ist es glaube ich nicht.
Nee, das liegt auch an diese Enge, diese soziale Kontrollierbarkeit ist eben nicht mehr da. Ne? Also es ist einfach, die Stadt ist zu groß, also funktioniert das da nicht mehr.
Mannheim war ja, so schreiben Sie auch in dem Buch, Frau Pimpel, Sie wissen es wahrscheinlich auch, tiefer gelegen. Ich habe auch gelesen, dass der Bahnhof und die Schienen höher waren als die Stadt.
Mannheim war ursprünglich tiefer gelegen. Alles, was wir heute erleben, ist eigentlich sehr viel Aufschüttung. Das merkt man auch, wenn man archäologische Grabungen macht, dass da viel Abgelagertes eben auch drüber ist. Durch einerseits durch Hochwasser natürlich, aber auch durch Aufschüttungen, gerade dann, als der Wall und der Graben, der ja ursprünglich im die Stadt umgab, als der abgetragen wurde.
Was findet man denn da so, wenn man da gräbt?
Also ich bin jetzt da auch nicht so genau drüber informiert, aber in der Regel kommt es halt auch drauf an, ob es ein Gebiet ist, wo sehr viel aufgeschüttet ist. Zum Beispiel am Schloss wurde schon früher sehr viel aufgeschüttet, liegt ja auch ein bisschen höher. Und in der Unterstadt kann man schon auch mal von den Bewohnern aus dem 17. Jahrhundert noch Überbleibsel finden. Aber dann eben sehr tief.
Ja, finde ich total spannend. Also, dass da auch hier in Mannheim, ich kenne das nur von anderen Städten, dass die graben oder Italien, die haben ja immer Furcht, wenn die etwas Neues bauen, weil sie denken, um Gottes Willen, dann wird wieder was gefunden und dann geht's nicht weiter. Aber dass das auch hier in Mannheim so ist, das habe ich tatsächlich aus diesem Buch erfahren. Also wirklich neben den Geschichten von den Menschen und was da passiert ist, wie die gelebt haben, auch von der Stadt selber eben. Also wie war denn der Zustand der Stadt oder eben wie hoch oder wie tief war Mannheim gelegen? Das finde ich einen absoluten Gewinn von diesem Buch. Ich fand es auch jetzt natürlich, gerade haben wir das gehört mit Eichbaum, dass es da ein bisschen gerade schwierig ist mit der Brauerei, dass es da schon mal einen richtigen Bierkrawall auch gab. Können Sie die Geschichte erzählen, Herr Koppenhöfer?
Ja, also der Bierkrawall gehört zu meinen, ich nenne es, er hat das aus der, wie die das damals auch genannt haben, Exzesse genannt. Also das ist eine der Mentalitäten, ist diese soziale Protestbereitschaft der Mannheimer Bevölkerung. Das ist außergewöhnlich, das gibt's in keiner anderen badischen Stadt so. Ich denke auch in näherer, weiterer Umgebung, vielleicht in Frankfurt könnte man gucken, da gibt es sowas auch. Ich habe also 10 solche Exzesse beschrieben, die immer so groß waren, dass Militär eingesetzt werden musste. Also aus verschiedensten Gründen sind die Leute auf die Straßen gegangen, meistens die Männer, aber manchmal auch Frauen, vermutlich, obwohl das fast nie beschrieben wird. Und der vorletzte Exzess ist der Bierkrawall. Und der ist entstanden, weil die 2 oder 3 große Brauereien haben das Bier verteuert. Und das haben sich die Einheimischen nicht, also das waren sicher nur Männer, sich nicht bieten lassen. Und
Frauen trinken auch kein Bier.
Die damals schon existierende SPD hat versucht, das aufzufangen. Die wollten einen Streik machen, also dass man in diese Brauerei nicht mehr geht. Aber das war schon zu spät. Also die hatten sich schon offenbar untereinander verabredet und es wurden dann 4 Brauereien demoliert, also wirklich kräftig zusammengehauen. Und erst bei der 4. ist dann das Militär gekommen und hat es verhindert, dass das weitergeht. Also das war eine große Sache, die sogar zu einem Todesopfer führte, wo unklar ist, ob das ein Täter war oder ob der nur dabei gestanden ist. Also das war der eins. Sonst gab es bei diesen Exzessen nie Todesopfern. Das war das erste Mal, dass sowas passiert ist. Und es gab damals danach einen großen Prozess. Die sind zu sehr scharfen Strafen verurteilt worden, also teilweise mehrere Jahre. Bloß weil sie da teilgenommen haben und sicher nicht alle, ne? Also das war eine große Auswahl, die von diesen waren fast alles Handwerker oder Arbeiter.
In dem Buch sind ja so viele Bilder drin. Wie haben Sie die denn gefunden? Das ist ja so wunderbar illustriert, dieses Buch. Wie haben Sie das zusammengetragen?
Die Quellen selbst waren natürlich das Wichtigste. Die sind ja auch sehr häufig im Buch abgebildet. Unter Quellen verstehen wir also Originaldokumente, zum Beispiel Zeitungen. Die hat Herr Koppenhöfer natürlich alle sehr gut studiert. Und da kommen eben auch diese authentischen Zitate her, die finde ich auch sehr, das Buch sehr lebendig machen, weil man die Sprache von damals hat und irgendwie sich dann viel besser in dieses Lebensgefühl von früher auch reinversetzen kann. Und diese Quellen haben wir eben versucht abzubilden. Sie wurden zum Teil neu gescannt in einer guten Qualität, dass sie eben auch gut abgebildet werden können. Und dann sind es eben noch Porträts, andere Fotos, Bilder, die eben auch zeitgenössisch sind, soweit es möglich war.
Wie viel Zeit haben Sie dafür gebraucht? frage ich erst mal den Herrn Koppenhöfer. Ja. Wie lange haben Sie an diesem Buch gearbeitet?
Ja, das ist sehr schwer zu sagen, weil ich ja schon, also die älteste Geschichte, das ist die Nummer 98, da geht es darum, dass Mannheimer im Elsass evakuierte Mannheimer Frauen mit ihren Kindern, also aus der Kinderlandverschickung, als plötzlich die Franzosen Straßburg erobert haben, sind die ins ehemalige KZ, ins damals schon freistehende KZ Natzweiler, als Strafe eingesperrt worden. Und da habe ich zufällig eben jemand kennengelernt, der da dabei war als Kind. Und das ist eigentlich meine erste Geschichte, die war schon in den 80er Jahren. Aber richtig los ging es eigentlich erst dann in den Nullerjahren, nachdem ich mit die Sachen mit der KZ-Gedenkstätte und der Geschichte fertig war. Und dann auch habe ich ja noch eine zweite Deportationsgeschichte, nämlich die Stadt Saint-Dié. Die Männer von Saint-Dié sind alle nach Mannheim deportiert worden. Das war dann zu Ende so in den Nullerjahren und dann habe ich angefangen, vergessene Literaten und Literatinnen zu suchen und da auch ein paar Artikel drüber geschrieben. Und da ging das eigentlich erst los. Ne? Also das im Grunde so vielleicht 20 Jahre habe ich schon gesammelt, aber richtig, nachdem diese 100 dann raufkamen, erst eigentlich so seit 4 Jahren, 5 Jahren.
Wie sah denn Ihr Arbeitszimmer aus?
Im Archiv ist mein Arbeitszimmer. Ja.
War das voll? Ich stelle mir vor, nee,
dass der Benutzer
so viele Stapel, so viele Bilder, nee, so viele Ausdrucke.
Nee, das geht ja fast alles inzwischen über Internet. Also ja, also das Buch wäre vor 10 Jahren oder 20 Jahren vor allem wäre das unmöglich gewesen, weil man damals die Zeitung noch nicht im Internet lesen konnte. Das ist also ganz wichtig für die Entstehung von so einer Sache, dass man inzwischen also fast alles, ein großer Teil der Zeitungen im Internet lesen kann. Auch viele Bücher, ne? Also kann man im Internet, also im 19. Jahrhundert kann man vieles dort lesen.
Und, das
sitze ich im Archiv unter den Benutzern. Und der Herr Stocker, der hat manchmal so gesagt, schon gesagt, ich sei ja wohl ein Zubehör inzwischen da.
Glaube ich gerne, ja. Da musste man aufpassen, dass man sie nicht abends einschließt.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Und also wenn ein Buch so viel Zeit, so viel Energie, Ressourcen auch kostet, so viel Leidenschaft ist da drin und so viel Engagement, das kann man fast nicht alleine stemmen, weil es ist auch natürlich mit Kosten verbunden. Wie haben Sie das denn finanziert?
Also da muss man an erster Stelle natürlich unseren Freundeskreis nennen, der sich da sehr engagiert hat und der in der Regel fast alle Publikationen fördert. Dazu kommen natürlich immer noch Sponsoren. Und in diesem Fall ist ja unser Hauptsponsor der Herr Koppenhöfer selber, der sich natürlich ein Geburtstagsgeschenk damit geben wollte zu seinem 80. Geburtstag. Da haben wir uns auch sehr drüber gefreut. Und dann hat eben noch die Esser-Stiftung und auch die Ringer und Scheidel haben noch einen Beitrag dazu geleistet, sodass das Buch dann so finanziert werden konnte.
Ist das eigentlich mit diesen Stiftungen, geben die gerne und schnell oder muss man da sehr an die Tür klopfen?
Also bestimmte sind eigentlich sehr offen, wir kennen die auch schon sehr gut und die suchen sich das natürlich schon aus, aber in der Regel, ja, machen sie es gerne.
Ja, von der Esser-Stiftung weiß ich, dass die ja sehr stadtverbunden ist und die Stadtgeschichte sehr hoch hält. Von daher war ich nicht verwundert in dem Fall. Wenn wir jetzt aber nochmal zu den Mentalitäten kommen, Sie haben gesagt, es sind 4 Mentalitäten. Die Sie wie Sie es eingeordnet haben, Herr Koppenhöfer. Mögen Sie die nochmal einfach benennen, die 4?
Ja, also die eine habe ich ja schon genannt, diese soziale Protestbereitschaft oder man könnte auch sagen, die demokratische Tradition der Stadt Mannheim. Also das sind fast immer demokratische Motive, die dahinter stecken oder die man zumindest so benennen kann. Also das ist auch, von den Geschichtsanteilen der größte Brocken. Also das sind einmal diese Gruppenproteste, aber auch einzelne Menschen, die halt Protestverhalten zeigen oder Engagement zeigen. Und die kleinere Mentalität ist das Quadrate. Also ich denke, die Quadrate sind unterschätzt lange gewesen als Organisationsform des Lebens. War nicht nur ein Stadtplan, sondern die Leute haben in den Quadraten sich zugehörig gefühlt zu ihrem jeweiligen Quadrat. Viel stärker, als das in Straßen war, weil die ja kompakt abgeschlossen war nach außen.
Wie so ein Kiez, kann man das nennen?
Ja, kleiner halt. Ne? Ja. Also es sind ja relativ kleine, das sind meistens nur so 20 Häuser maximal. Ja, manchmal ein bisschen mehr, aber meistens als die großen Quadrate außenrum. Die 7er Quadrate sind natürlich größer, aber die alten Quadrate im Inneren, die waren organisiert, die haben sich untereinander, müssen sich alle gekannt haben. Es waren oft waren auch organisatorische Kerne, dass man Zählungen gemacht hat auf Basis der Quadrate, ne, oder Sammlungen, oder es ging immer von Quadrat aus. Da gab es dann auch Repräsentanten, die das gemacht haben. Also das ist eine Sache, die wichtig war, aber nicht so viel Geschichten geliefert hat. Die dritte Mentalität ist das Theater, also die Mannheim als Theaterstadt. Das weiß man auch, also da ist schon viel drüber geschrieben worden, aber ich meine, da gibt's noch viel mehr Details, die wichtig sind, dass die Schauspieler mitten unter den Leuten ja gewohnt haben, ne, dass man von dann Tür an Tür mit Schauspielern war und dass die relativ bei der relativ kleinen Stadt doch viele Schauspieler waren. Das hat dann wieder dazu geführt, dass viele Kinder auch aufs Theater wollten. Also das, wenn man das mal genau anguckt, sind das erstaunlich viele. Ich habe zum Beispiel eine Geschichte drin, wo ein 15-jähriges Mädchen das Gretchen spielt im Faust. Ne? Also ein jüdisches Mädchen, unglaublich, mit 15. Sowas ist eigentlich, also würde mich wirklich interessieren, ob sowas in anderen Städten auch vorkam.
Wenn Sie jetzt so erzählen vom Theater, muss ich natürlich auch an Wien denken. Und da ist es heutzutage wirklich noch so, dass am Bühnenausgang die Menschen stehen und die Schauspieler erwarten, um sie zu beklatschen und um Autogramme zu bekommen. Und wirklich die jungen Menschen da drin sind und ihre Lieblingsschauspieler haben. Also das ist eben auch so eine große Theaterstadt, ja. Und so wird es wohl hier auch gewesen sein.
Aber es war halt eine kleinere Stadt wie Wien, ne? Also es hat das Theater viel, viel größere Bedeutung gehabt. Das ist ja angeblich das erste kommunale Theater der Welt. Die wussten, dass sie ihr Bier und ihr Brot teurer ist als in den Nachbarstädten, weil sie das fürs Theater bezahlt haben. Also das war schon ein Selbstbewusstsein, was die Stadt daraus geschöpft hat, wie keine, glaube wirklich kaum eine andere Stadt konnte.
Vielleicht muss man auch daran denken, also ich habe jetzt gerade auch so was dazu gehört, ein Hörbuch, dass die Menschen ja auch nur das Theater hatten und von daher auch viel öfter ins Theater gegangen sind, manchmal zweimal am Tag und jeden Tag. Also die Mutter von Goethe, als ihr Enkel kam, da hat sie geschrieben, ich habe schon mal 60 Theaterkarten gekauft, also um das Kind so zu amüsieren, also mit dem etwas zu unternehmen. Das war nicht nur der Gelegenheitsbesuch oder mal der gezielte Besuch wie heute, sondern das war wahrscheinlich richtig groß, wichtiger, lebendiger Bestandteil der Kommunikation. Man sprach darüber auch, man tauschte sich aus, man stritt darüber wahrscheinlich auch.
Ja, ist eine Art von also ein Training im Kritisieren, ne? Also was man politisch gar nicht durfte. Der größte Teil des 19. Jahrhunderts durfte man nicht frei den Großherzog kritisieren. Aber da konnte man trainieren, wie Kritik läuft und wie man das begründet. Solche Sachen sind wichtig. Auch zum Beispiel die Fantasien in der Stadt, die entstanden sind durch diese Theaterstücke, das kann man nicht hoch genug schätzen.
Ich glaube, es fehlt noch eine Mentalität, ja, gell?
Es fehlt noch die, also die ist eher ein bisschen hypothetisch, aber ich denke schon auch begründbar, weil die keinen Begriff hat. Also diese tiefe Lage der Stadt muss die Bevölkerung zusammengeschweißt haben. Sie mussten sich mit diesem Alltagsproblem dauernd beschäftigen. Also es musste dauernd aufgeschüttet werden. Jedes Schutt war wertvoll und wurde benutzt, um Straßen aufzuschütten oder die angrenzenden Gebiete. Also man muss sich vorstellen, fast alle Straßen in dem äußeren Bereich der Quadrate waren Dammstraßen, die auf der Höhe des Ringdamms waren. Der heutige Ring, das war der hohe Schutz, der auch nie von Hochwasser überwunden worden ist. Und auf diese Höhe kamen dann alle Straßen. Und das musste mit alltäglicher Arbeit musste das aufgeschüttet werden. Und dann das Wasserproblem, was auch damit zusammenhängt mit der tiefen Lage. Man hat keine Quellen. Die Quellen sind 20 Kilometer entfernt. Und damit mussten die sich jeden Tag beschäftigen. Wo kommt das Wasser her? Rheinwasser hat man gekauft, ne, oder verkauft. Brunnen hat man aus dem Grundwasser hat man Wasser geholt. Und das waren alles Probleme, die keine andere Stadt in der Nachbarschaft hatte. Und daraus meine ich, dass man sowas ableiten kann wie ein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl aufgrund dieser Art Insel. Das war wie eine Art Insellage in sehr schweren geografischen Situationen.
Also, Sie merken es schon, wie ich so zuhöre, weil ich auch so viel von meiner Stadt jetzt hier erfahre. Das versuchen wir, das in Bilder umzusetzen, wie das war, wie die Bevölkerung das alles aufgeschüttet hat. Also es ist wirklich ja sehr begeisternd und eben aber auch sehr inspirierend, weiter zu hören, weiter zu forschen. Frau Pimpel, welche Geschichte hat Ihnen denn am besten gefallen?
Also die Geschichte, die mir gut gefallen hat, passt eigentlich jetzt auch zu dem Thema. Das ist nämlich die Geschichte von dem Stadtgraben, der dann fast die ganze Stadt umzog, als die Festung abgebaut wurde und der eben auch mit entwässert hat, aber auch oft sehr müllig gerochen hat und sehr viel Opfer auch gekostet hat. Denn das ist zwar irgendwie lustig, aber auch traurig. Es sind viele Menschen da einfach reingefallen in diesen Stadtgraben. Man muss sich auch vorstellen, man konnte gar nicht aus der Stadt raus, nur an den Stellen, wo früher auch die Stadttore waren, also an den Planken zum Beispiel. Und deswegen gibt es auch die Geschichte in dem Buch, dass der Großherzog in der Sackgasse gelandet ist, als er zum Bahnhof wollte, weil man eben aus diesen Straßen gar nicht rauskam und dann eben auch viele ältere Leute oder Kinder tatsächlich in diesen Stadtgraben gefallen sind. Und dann gibt es ja die Geschichte mit dem Bären. Also die Zeitungen, eine Zeitung hat immer von der anderen geklaut. Das war der Mannheimer Verkündiger, der dann versucht hat, der anderen Zeitung einen Bären aufzubinden, indem sie behauptet haben, ein Zirkusbär sei im Graben gefunden worden, ein Toter. Und das hat die Zeitung natürlich sofort übernommen und sich dadurch entlarvt als Plagiat sozusagen. Also die Geschichte fand ich gut und auch, weil man sich noch mal vorstellen konnte, was wir die ganze Zeit schon gesagt haben, dass die Quadrate eben so eine wirklich abgeschlossene Struktur waren, wo die Leute so wirklich so drin als Gemeinschaft gelebt haben und wo sich dann vielleicht auch diese Mentalitäten und dieser Gemeinsinn auch so gebildet haben dann.
Ich habe jetzt hier in meinen Notizen das nicht vorliegen, aber ich habe das gelesen, dass es hier in Mannheim auch einen Arzt gab, der mit Narkose gearbeitet hat, einer Schwangeren geholfen hat, zu entbinden.
Ja, das ist der Adam Hammer. Das ist die erste Narkosegeburt in Europa, die der gemacht hat, weil das schon sehr früh, der hat schon vorher mit Operationen unter Narkose experimentiert und dann hat das eben mal ausprobiert bei einer Geburt und es ging gut. Und es war ihm bewusst, dass das was Besonderes war, hat einen Artikel darüber geschrieben. Das war nur kurz vorher, also wurde dann sehr schnell auch nachgemacht. Sein Rekord war keine 2-3 Wochen, glaube ich, alt. Und der ist ein interessanter Mann, weil er eben dann revolutionär war, also bei der 48er Revolution eine Rolle gespielt hat und dann fliehen musste und in den USA weiter als Arzt eine relativ große Rolle gespielt hat.
Das Interessante an der Geschichte war ja auch, dass Herr Koppenhöfer eben dieses Baby entdeckt hat, dass nicht immer nur die Geschichte sozusagen von oben, von den bekannten Persönlichkeiten erzählt wird, sondern auch dieses Baby, was ein uneheliches Kind war, wo man dann vielleicht auch ablesen kann, dass es so ein bisschen Versuchskaninchen war, die junge Mutter, die eben die auch entlassen wurde als Dienstmagd aufgrund dieser Schwangerschaft.
Die 18 Jahre alt war. Ja, also eine junge Frau, die wahrscheinlich auch niemanden hinter sich hatte. Das meinte ich auch vorhin. Sie haben so viele Geschichten in den Kapiteln drin nochmal versteckt. Also es ist wirklich so eine Wanderung jedes Kapitel, finde ich. Man entdeckt immer nochmal etwas, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat. Und wenn Sie jetzt da auf dieses Buch gucken, haben Sie da Projekte noch mit vor, Ideen, wie Sie das nach draußen tragen werden?
Also gut, wir haben ja jetzt schon die Buchvorstellung gemacht, die sehr gut ankam. Das Buch wurde eigentlich auch gut angenommen. Wir hoffen natürlich jetzt auch, dass der Beitrag hier nochmal die Leute anregt, auch uns zu besuchen, dass wir bekannter werden als Archivum, auch hier in der Neckarstadt. Wir können vielleicht auch noch was planen, Herr Koppenhöfer und ich. Vielleicht machen wir noch ein paar Blogbeiträge, wo man so einzelne Kapitel auswählt, die man dann im Blog nochmal bringt. Wir haben ja auch auf unserer Internetseite einen Blog, wo so über historische Themen geschrieben wird.
Ja, da ist sicherlich eine ganze Menge zu finden. Und wenn Sie sagen, Herr Koppenhöfer, dass sie wieder eine neue Aufgabe brauchen, dann denke ich, dass die schnell gefunden ist. Also da sind sie noch nicht hier aus der Tür draußen, da wird schon was im Raum stehen, wenn nur drei Leute schnell mal drüber nachdenken. Ist es Ihre Leidenschaft, diese Mannheimer Geschichten, das zu erforschen, da zu suchen, etwas zu finden?
Ja, als ich hier Lehrer wurde, das war 76 schon, habe ich ziemlich schnell angefangen mit Recherchen. Ich erinnere mich, dass ich einen Schüler hatte, dessen Großvater im KZ war als Arbeiterwiderständler, ne? Und den habe ich dann gleich interviewt. Das war, glaube ich, mein erstes Interview, was ich gemacht habe. Und dann kam eben diese Entdeckung von dem KZ Sandhofen, wo ich ziemlich viel recherchiert habe in Sandhofen selber, Polnisch gelernt habe, um mit den KZ-Häftlingen zu kommunizieren. So hat sich das halt entwickelt, ne? Das meine Geschichte war immer so ein bisschen dann mein Hobby, ne? Also das war eigentlich mein Haupthobby, Geschichtsrecherchen zu machen.
Und es ist ja so, wir lesen die Geschichte immer so, ja, das war einmal wie so Märchen oder eben wie Geschichte oder das ist die Grundlage, aber wir selber werden ja auch zur Geschichte werden. Die Zeit, die geht ja schnell dahin und ehe man sich versieht, gehört man selber zu der Geschichte einer Stadt. Da gab es mal jemand, der hat mal das und das gemacht, ja. Welche Geschichte sehen Sie denn für Mannheim? Was denken Sie denn, was jetzt im Moment wertvoll ist, was die späteren Generationen vielleicht berichten werden? Sind Sie beide gefragt? Das ist eine eher persönliche Frage.
Ja, mir fällt ja eher nur das Negative ein, dass Mannheim immer so ein bisschen als runtergekommen geschildert wird, gerade die Neckarstadt. Und da, finde ich, könnten die Mannheimer eigentlich auch nochmal ihre Mentalitäten ein bisschen hervorbringen und dagegen arbeiten, weil es ja eigentlich wirklich nicht so ist, wie es dann oftmals in den Nachrichten oder sowas geschildert wird.
Also man hört immer viel davon, dass niemand in Mannheim war, aber wenn Sie einen Mannheimer getroffen haben, dass die immer sehr sympathisch rüberkommen.
Ja.
Und was denken Sie, Herr Koppenhöfer, wenn diese Generationen auf uns gucken?
Also ich denke, dass Mannheim als Demokratiestadt unterschätzt ist. Aber das ist ja generell in Deutschland so, ne, dass Deutschland als gebrochenes demokratisches Land, nicht wie Frankreich oder England, mit der Demokratiegeschichte nicht sehr gut umgeht. Also die wird irgendwie so nebenbei behandelt, ne? Und das kommt eben in Mannheim auch vor. Also dass eine Stadt, die so, wo das zum Beispiel das Schwarz-Rot-Gold, die Flagge so wichtig war und wahrscheinlich die erste Stadt war, wo die so richtig gezeigt worden ist. Und ich habe ja einen Artikel drin, der erste Zeitungsartikel über Schwarz-Rot-Gold, den es in Deutschland gibt, weil er so ganz frisch an dem Hambacher Fest, ne? Und dass die dann weiter diese Flagge gezeigt haben, auch in der Bismarck-Zeit. Also finde ich eine unglaubliche Sache, die mehr im Vordergrund stehen müsste und Mannheim stolz sein müsste. Und sowas, da gibt's ja auch Anknüpfungspunkte, ne? Diese demokratische Tradition ist schon noch da, ist ziemlich stark da und Mannheim ist eine demokratisch geprägte Stadt, auch was, obwohl es nicht mehr die alte Stadt ist und weil es mehrere Zuwandererwellen ja die Bevölkerung sehr geändert hat. Deshalb kann man nicht mehr von diesen alten Mentalitäten reden. Das geht nicht. Das sind einfach viel zu viele Leute von außen da reingekommen und das konnten die Einheimischen denen nicht so rüberbringen, denke ich. So, ich glaube nicht, dass die Mentalitäten so weitergehen, aber Wenn man zurückblickt und sich orientieren möchte, was wichtig war, dann fände ich diese demokratische Tradition besonders wichtig.
Und unter anderem wird die ja hier auch getragen, im Bermudafunk, wird die mit Ihnen diesen Podcast gestalten, ihn durchführen. Der Bermudafunk ist ein Funk für die Bürger, ich sage immer Bürgerfunk, wo Demokratie, Mitbestimmung an erster Stelle stehen und jeder darf hier Radio machen, deswegen auch ein kleiner Werbespot an dieser Stelle und natürlich auch eine Einladung nochmal an Sie, Herr Koppenhöfer, wenn Sie nicht mehr schreiben wollen, vielleicht möchten Sie ja erzählen, dann könnten Sie ja eine Sendung machen.
Mhm. Ja.
Und Interviews machen hier, zum Beispiel.
Ja, ja, da bin ich jetzt noch nicht drauf gekommen, ja, das wäre eine Möglichkeit. Mhm.
Es ist ein Ort der Demokratie hier. Also, ich sage vielen Dank, dass Sie zu diesem Ort hier gekommen sind, dieses wunderbare Buch mitgebracht haben. Ich danke Ihnen für die Mühe, die Sie sich damit gemacht haben, für die Liebe, die Sie da reingegeben haben. Es ist ein wirklicher Schatz. dem es gebührt, erfolgreich zu werden und gesehen zu werden. Ich freue mich über die Geschichten, die Sie hier erzählt haben. Das war unsere Podcast-Zeit. Vielen Dank, Frau Pimpel, dass Sie hergekommen sind.
Danke auch, ja.
Vielen Dank, Herr Koppenhöfer, dass Sie das alles initiiert haben.
Ich danke auch für die Vorstellung, die ich jetzt nochmal machen durfte.
Vielen Dank, Eva, die das gerade hier aussteuert, und vielen Dank, Oliver, der es zusammenmischen wird, und vielen Dank an mich, Christine, die jetzt gerade am Mikrofon ist. Auf Wiederhören, bis bald.
Sie hörten
Geschichten aus dem Bunker, der Podcast aus dem Archivum, Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem Freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.